Dr. Stefan Lanka, Molekular- und Meeresbiologe, im Interview mit der Zeitschrift Die Wurzel, veröffentlicht am 19. Juli 2020. Sämtliche Virusexistenzbehauptungen widerlegt. Gewonnener Masernvirusprozess. Die Wurzel. Lieber Stefan, du bist Molekularbiologe, Meeresbiologe und Wissenschaftler und hast den Masern-Virus-Prozess gewonnen mit der wissenschaftlichen Beweisführung, dass es gar keinen Masern-Virus gibt. Wann war das? Stefan Lanka. Den Masern-Virus-Prozess habe ich Ende 2011 eingeleitet, um die Einführung der Masern-Impfpflicht zu verhindern. Der Prozess startete 2012 und dauerte letztendlich bis Anfang 2017. Der unterlegene Kläger hat die Frist verstreichen lassen, um beim Bundesverfassungsgericht gegen den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 1. Dezember 2016 zu klagen. Mit dem Beschluss hat der Bundesgerichtshof die Revision des Klägers gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Februar 2016 zurückgewiesen. Die vom Oberlandesgericht vorgelegte wissenschaftliche Beweisführung aus Gutachten und aus durchgeführten Experimenten, die sämtliche Existenzbehauptungen des Masernvirus widerlegten, hat das Oberlandesgericht Stuttgart zum Schaden der Bevölkerung nicht berücksichtigt. Das Oberlandesgericht hat die Klage auch nicht aus formalen Gründen zurückgewiesen, wie der Kläger bis heute noch behauptet. Das Oberlandesgericht zog sich in der Urteilsbegründung darauf zurück, dass der gerichtlich bestellte Gutachter aussagte, dass keine der vorgelegten 6 Publikationen einen Beweis für die Existenz eines Virus beinhaltete. Besonders brisant dabei ist, dass eine der 6 vorgelegten Publikationen die exklusive Grundlage sowohl der Masern als auch der gesamten Virologie darstellt. Das vom Bundesgerichtshof bestätigte Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Februar 2016 entzieht der gesamten Virologie, auch dem Corona-Hype, die Grundlage, weil alle Virologen sich auf diese einzige Publikation berufen, von der die deutsche Rechtsprechung aussagt, dass sie keinen Beweis für einen Virus enthält. Nun gilt es, diese Rechtsprechung zu Viren in die Praxis umzusetzen. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat, um den gerichtlich bestellten Gutachter vor Strafverfolgung wegen zweifacher schriftlicher Falschaussage in seinem Gutachten zu schützen, die protokollierte Aussage des Gutachters zu den 6 vorgelegten Publikationen unterdrückt. Unter dem Druck der klaren Fragen einer jungen Richterin hat der Gutachter seine zentrale Falschaussage eingestanden. Entgegen seiner schriftlichen Aussagen enthalten die 6 vom Kläger vorgelegten Publikationen doch keine Kontrollversuche, um zu beweisen, ob die verwendete Methode funktioniert, ob das Ergebnis verfälscht wird oder ob das gewünschte und erzielte Ergebnis selbst bewirkt wird. Damit sind die im Prozess vorgelegten 6 Publikationen wertloses Papier, die nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden können und dürfen. Denn die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens schreiben die Durchführung und exakte Dokumentation von Kontrollversuchen zwingend vor. Der Prozess und das Protokoll der ersten Instanz sowie das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart haben den Behauptungen der gesamten Virologie gleich zweifach die Grundlage entzogen. Hierzu verweise ich auf meinen Beitrag »Der Bundesgerichtshof lässt den Glauben an die Viren untergehen« aus dem Magazin Wissenschaft Plus Nummer 2 von 2017, der auch online auf wissenschaftplus.de einsehbar ist. Die Wurzel. Überall in den Medien hört man, besonders seit Corona, von den renommiertesten Virologen wie Dr. Drosten von der Charité oder Professor Streeck aus Heinsberg, wie sie ein angeblich lebendes Virus für alle möglichen Krankheiten verantwortlich machen. Wieso glauben Virologen an Viren, obwohl es solche im lebenden Gewebe und Zellverband gar nicht gibt? Stefan Lanka. Diese und andere Virologen behaupten nicht die Lebendigkeit von Viren, sondern dass der biochemisch tote virale Erbgutstrang, sprich das Virus, infektionsfähig sei. Sie definieren, wie alle Virologen, dass ein Virus über keinen eigenen Stoffwechsel verfügt und biochemisch tot sei. Sie sprechen allenfalls davon, dass sich überall, nicht nur auf Türklinken, Genschnipsel der Viren finden, die nicht infektionsfähig sind. In ihren Augen ist nur der ganze virale Erbgutstrang, das ganze Virus, infektionsfähig, aber ein Teil des Virus, sprich ein Genschnipsel, nicht. Dabei verschweigen sie ihr größtes Berufsgeheimnis, dass sie niemals einen vollständigen viralen Erbgutstrang, sprich vollständiges Virus, gefunden haben. Nicht nur oben genannte Virologen, sondern alle Virologen definieren, dass ein Virus über keinen eigenen Stoffwechsel verfügt und biochemisch tot sei. Wie allerdings etwas Totes die Kraft entwickeln kann, durch Häute, Faszien und Lederhäute der Organe, Auskleidungen der Gefäße und entgegen des Schleimflusses der Schleimhäute in den Organismus zu gelangen, um dort durch die zähe Bindegewebsmasse, die alle Zellen umgibt, zu gelangen, ist keine offene Frage mehr, sondern ein widerlegter Mythos, der sich in unserer Geschichte entwickelte. Was die Virologen übersehen haben, ist, dass die Theorie, auf der die gesamte Biologie und Medizin aufbaut und aus der sich die ebenso irrigen Infektions-, Immun-, Gen- und Krebstheorien zwangsläufig entwickelt haben, nicht nur nicht richtig, sondern widerlegt ist. Sie haben ebenso übersehen, dass sich die medizinische Virologie 1951 selbst widerlegte. Und sie haben übersehen, dass sich ab 1952 eine neue Idee der Virologie entwickelte, die Genstrang-Virus-Idee, die jedoch auf einer Fehldeutung bei Bakterien basiert und sich nicht auf den Menschen, das Tier oder die Pflanze übertragen lässt. Sehen Sie hierzu meinen Beitrag Fehldeutung Virus im Magazin Wissenschaft Plus 1 von 2020. Cover siehe Seite 21. Die Wurzel? Und bis wann hast auch du an die weit verbreitete Virenhypothese geglaubt? Stefan Lanka. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt an diese Idee geglaubt, bis ich selbst eine Struktur aus dem Meer isoliert und biochemisch charakterisiert habe, die ich damals als harmloses Virus fehldeutete. Danach lernte ich, dass man den Begriff Virus auf keinen Fall benutzen darf, da er so etwas wie ein krankheitsauslösendes Gift innerhalb der widerlegten Zelltheorie bedeutet, das der Organismus selbst hervorbringen würde. Heute wissen neugierige Forscher, dass aus denjenigen Strukturen, die durch Selbstorganisation entstehen, biologisches Leben entsteht. Bei den Bakterien heißen diese Strukturen Phagen, die im Labor aber nur dann entstehen, wenn Bakterien vereinzelt werden und dadurch ihre Biochemie verarmt. Ab einem gewissen Zeitpunkt, in einem zielgerichteten Prozess der Metamorphose, verwandelt sich die gesamte bakterielle Biomasse in viele exakt gleich aufgebaute kleine Strukturen. Diese kleinen Strukturen haben die Funktion, wie Minispermien, ihre Nukleinsäure denjenigen Organismus zur Verfügung zu stellen, die diese benötigen. Diese gezielten und sinnvollen Vorgänge wurden durch die Gut-Böse-Brille der Zellularpathologie negativ und als Krankheitsgifte, lateinisch Virus, gedeutet. Diese kleinen Strukturen sind sehr leicht im Sinne des Wortes Isolation zu isolieren, zu fotografieren und biochemisch zu untersuchen. Ab 1952 glaubten ahnungslose Jungvirologen, die nicht wussten, dass und warum sich die alte Virologie aufgegeben hatte, dass die bei Mensch und Tier behaupteten Viren so aussehen und aufgebaut sind wie die Phagen, Minispermien der Bakterien. 1954 wurde eine Technik vorgeschlagen, eine der 6 Publikationen im Masern-Virus-Prozess, um die vermuteten Viren des Menschen nachzuweisen, exakt so, wie die Phagen der Bakterien nachgewiesen wurden. Sie glaubten, wenn Gewebe absterben, würden sich diese in Viren umwandeln, so wie Bakterien sich in Phagen wandeln. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Phagen jedes Mal in großer Zahl und in reiner Form isoliert und fotografiert wurden und deren immer gleich langer und immer gleich zusammengesetzter Erbgutstrang als Ganzes dargestellt wurde und wird. Dies ist aber bei den nur vermuteten Viren bis heute nicht möglich. Die Virologen setzen aus kurzen Bruchstücken zerfallener Gewebe und Zellen nur gedanklich ein Modell eines Virus zusammen, das es in Wirklichkeit nicht gibt. Genauere Betrachtung folgt weiter unten. Weil diese Art von Virologen bis heute die Fundamentalregeln wissenschaftlichen Arbeitens missachten und sich weigern, Kontrollversuche durchzuführen, ist ihnen nicht aufgefallen, dass die Gewebe und Zellen im Reagenzglas nicht wegen eines vermuteten Virus sterben, sondern wegen unbeabsichtigtem Verhungern und Vergiften im Prozedere, das jeder scheinbaren Infektion vorangeht. Deswegen weisen die genetischen Virustests nur körpereigene Sequenzen nach. Da der Test nur dann positiv anzeigt, wenn genügend Genschnipsel in der zu testenden Probenmenge vorhanden sind, erklärt, warum es auch negative Testresultate gibt. Es ist doch klar, dass der Körper speziell bei entzündlichen Vorgängen mehr Gewebematerial und damit Genschnipsel freisetzt als bei Gesundheit oder wenn der Körper in bestimmten Momenten der Heilung gar nichts freisetzt. Man muss nur die Probenmenge erhöhen und schon wird jeder Mensch, jedes Tier und wahrscheinlich sogar jede Pflanze positiv getestet. In meinem Beitrag Fehldeutung Virus Teil 2, siehe Wissenschaft Plus 2 von 2020, rufe ich auf, dass ehrliche Wissenschaftler, Bioinformatiker und Laboranten diese Kontrollversuche, die nie durchgeführt oder veröffentlicht wurden, endlich durchführen und veröffentlichen. Die Beweise hierfür wurden dem Oberlandesgericht Stuttgart innerhalb des Masern-Virus-Prozesses vorgelegt, aber ignoriert. Die Wurzel. Was bedeutet für dich ehrliches wissenschaftliches Arbeiten neben dem Durchführen von Kontrollversuchen, das bei vielen promovierten Wissenschaftlern, die für die Industrie arbeiten, fehlt? Stefan Lanka: Das Wichtigste ist, die eigenen Annahmen und die der anderen ständig zu überprüfen. Das tun aber die allermeisten nicht, weil sie sich sonst selbst kündigen würden. Den Mechanismus, der hier läuft, hat das Ausnahmegenie Eugen Rosenstock-Hussey schon 1956 erkannt und publiziert. Ich verweise darauf und zitiere ihn ständig, unter anderem in der Artikelfolge Nummer 1 bis 3 von 2019 im Magazin Wissenschaft Plus, die dich, lieber Michael, so begeisterten und über die du in deinem Artikel in der Wurzel 4 von 2019 berichtet hattest. Die Wurzel. Man liest immer mehr, dass von der Industrie finanzierte Wissenschaftler wissenschaftliche Arbeiten und Statistiken abgeben, um den Erwartungen ihrer Auftraggeber zu entsprechen. Das Ergebnis sind verzerrte Statistiken über Masern, Corona, Grippe, Virusinfizierte, Tote etc. am laufenden Band. Wieso gibt es keine unabhängigen Kontrollinstanzen, die die Studienergebnisse und Arbeitsweisen überwachen? Stefan Lanka: Diese Frage kann ich hier aufgrund von Platzmangel nicht beantworten. Nur so viel. Von der demokratischen Idee her kann Politik und Wissenschaft nur funktionieren, wenn der Auftraggeber, also jeder Bürger, Bescheid weiß, was läuft, das heißt die Abläufe und die Beauftragten kontrolliert. Von dieser Idee sind wir weit entfernt und im Moment denke ich, dass sich das auch nur durch einen Verbund von sich selbst organisierenden Gruppen realisieren lässt. Die einzigen, die sich bisher erfolgreich organisieren, sind erstens Gruppierungen, die ihre vorgegebenen Ziele offensichtlich verletzen und nicht realisieren. Und zweitens die in Unternehmen und Verbänden organisierten Gewinnoptimierer, die ihre öffentlich und nicht öffentlich vorgegebenen Ziele konsequent angehen und erreichen. Im positiven Sinn hat dies anscheinend die Firma Geox erkannt. Sie gründet jeweils eine neue Firma, wenn die alte Firma die Anzahl von 500 Mitarbeitern erreicht hat. Das ist offensichtlich die Zahl an Menschen, bei der ein Überblick, das Vertrauen zueinander und darauf basierend ein symbiotisches Arbeiten noch möglich sind. Auf staatliche Strukturen übertragen hat das der Fürst von Liechtenstein erkannt und in seinem Buch »Der Staat im dritten Jahrtausend« formuliert. Er fordert die Selbstverwaltung aller Bereiche des Staates, wo dies möglich ist, in kleinen Strukturen, weil den übergeordneten Strukturen immer der Überblick verloren geht und deren Verwaltung ineffizient und dabei immer zu teuer ist. Die Wurzel? Deiner Meinung nach gibt es bestimmte Ereignisse in der wissenschaftlichen Historie, die dazu führten, dass bestimmte wissenschaftliche Spekulationen zu wissenschaftlichen Tatsachen erhoben wurden, unter anderem der Existenzbeweis für Viren, obwohl da gar nichts bewiesen wurde. Stefan Lanker. Für mich war und ist es immer wichtig, die großen Entwicklungslinien und Mechanismen zu erkennen, wie und warum sich was entwickelt hat. Ich denke, dass mir das in Bezug auf unsere westliche Medizin gelungen ist. Siehe meinen Beitrag Fehldeutung Virus im Magazin Wissenschaft Plus 1 von 2020. Und ich verweise in diesem Zusammenhang auf einen Beitrag über Eugen Rosenstock-Hüssi von Siegfried Mohr im Wissenschaft Plus 2020 mit dem Titel »Die Wissenschaft vom Zeitpunkt«, in dem die Bedeutung des Erkennens geschichtlicher Zusammenhänge klar herausgearbeitet ist. Die Wurzel. Die ganzen Virologen und die breite Wissenschaft sind sich einig, dass ein Virus isoliert werden konnte, auch wenn dem nicht so ist, wie wir oben gesehen haben. Kannst du darauf nochmals genauer eingehen? Stefan Lanker. Die Virologen benutzen das Wort Isolation nicht im Sinne des Wortes Isolation und werden verdächtig nervös, wenn sie darauf angesprochen werden. Sie verstehen unter Isolation die Erzeugung eines Effektes im Labor, den sie gleichzeitig als a. Infektion, b. Beweis für die Anwesenheit eines Virus, c. Beweis für dessen Vermehrung, d. Beweis für die Zerstörungskraft des angenommenen Virus deuten. In Wirklichkeit töten sie unbemerkt und unbewusst Gewebe und Zellen im Labor, durch Verhungern und Vergiften, siehe meinen Beitrag Fehldeutung Virus im Magazin Wissenschaft Plus 1 von 2020. Die Wurzel. Die Virologen glauben, dass sich sterbendes Gewebe und Zellen komplett in Viren verwandeln. Daher bezeichnen sie das Gewebe- und Zellsterben auch als Vermehrung der Viren. Sehe ich das richtig, dass dann zwangsläufig jedes Absterben von Gewebe und Zellmaterial immer angebliche Viren, also Zellabfall, erzeugt? Dies in der Natur der Auf- und Abbauprozesse des Organismus liegt? Stefan Lanker. Um dies zu erläutern, muss ich zuerst auf Bakterien und Phagen eingehen. Die Metamorphose, die Umwandlung von Bakterien in Phagen, kann nicht als Zellsterben bezeichnet werden, sondern ist ein gezielter und hilfreicher Vorgang. Diese Beobachtung der Verwandlung von Bakterien in Phagen wurde 1954 auf Gewebe von Menschen und Tieren gemacht. Man glaubte, dass sich die Gewebe in Viren verwandeln, wenn diese innerhalb eines Infektionsexperimentes absterben. Alle anderen Wissenschaftler, Zellbiologen und andere gehen nicht davon aus, dass Gewebe oder Zellen, die sterben, sich dabei in Viren verwandeln würden. Im Gegenteil, sie untersuchen das Absterben, um zu verstehen, wie es im Körper geschieht. Sie bezeichnen dann die gleichen Vorgänge, die die Virologen als Virenbildung fehldeuten, als koordinierten Zelltod, Apoptose, oder als Autophagie, Recycling. Im Menschen und Tier geschieht der ständige Auf- und Abbau still und leise, indem Gewebe und Zellen vor Ort in kleine Bestandteile zerlegt werden und diese dann in den hierfür vorgesehenen Organen, wie zum Beispiel der Leber, wieder für die weitere Verwendung aufbereitet werden. Den Begriff Viren darf man in Zukunft nicht mehr benutzen. Er ist irreführend, mit Fehldeutungen belegt und entspricht dem widerlegten Gut-Böse-Denken, dessen sich Menschen bedienen, die die Komplexität nicht anders deuten können oder wollen. Die Wurzel. Dem Virus, ganz gleich welcher Art, wird eine Selbstständigkeit und Eigenaktivität nachgesagt, die es gar nicht gibt. Stefan Lanker? Ja, das ganze Konzept ist irrig und kann auch nicht durch alternative Hilfshypothesen aufrechterhalten werden. Weil die Virologen seit 1954 glauben, dass sich absterbendes Gewebe bei sogenannten Infektionsversuchen in virales Material verwandelt, deuten sie auch die kurzen Stückchen an Nukleinsäuren als Bestandteile ihrer vermuteten Viren. Aus diesen Nukleinsäurestückchen konstruieren sie gedanklich die viralen Erbgutstränge, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Da aber Sequenzanalytiker bei der Analyse der menschlichen Chromosomen diese angeblich viralen Sequenzen innerhalb der Sequenzen der Chromosomen finden, behaupten sie, dass mehr als 50% unserer Chromosomen aus Virusgenen bestehen. Die Wurzel. Deinen bisherigen Ausführungen zufolge wird es immer verständlicher, wieso die Arzneimittelindustrie, Mediziner, Virologen, Politiker und Behörden den hypothetischen Viren eine gefährliche Killereigenschaft zuschreiben, die es gar nicht gibt, richtig? Stefan Lanker. Ja, und sie machen das auf der einen Seite auch, weil sie meinen, sich wichtig machen zu müssen, um ihr Tun zu rechtfertigen. Und weil die Medizin zu einem riesigen Wirtschaftsbetrieb geworden ist, der unter dem Renditezwang steht und alleine dadurch gezwungen ist, ständig zu übertreiben. Auf diese Entwicklung und Gefahr des Zwangs zur Übertreibung, die letztendlich alle und alles töten wird, hat Ivan Illich 1976 in seinem Buch »Die Nemesis der Medizin« hingewiesen. Ich hatte mit ihm 1995 eine sehr erhellende Begegnung, über die ich in unserem ersten Buch zum Thema Impfen und im Magazin Wissenschaft Plus berichtet habe. Der Autor Seamus O'Mahony, der 2019 das bedeutende Buch »Can Medicine Be Cured?« geschrieben hat, bezieht sich ganz zentral auf Ivan Illich und kommt zum Schluss, dass sich die Medizin aus eigener Kraft nicht mehr heilen kann und immer zerstörerischer wirkt. Er geht dabei von der Medizin der Substanzen aus, mit denen Symptome unterdrückt werden. Über die andere Medizin sagt er aus, dass diese nie eine Chance hatte, angewandt zu werden. Die Wurzel. Wie glaubst du, ist es möglich, das neue Wissenschaftsverständnis zu Viren und Bakterien, letztere sind eigenständig, der Allgemeinheit zugänglich zu machen, aber in einer Geschwindigkeit, dass es keine 100 Jahre dauert? Stefan Lanker. Die Antwort ist, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Siehe Beitrag über Rosenstock-Hussy in der aktuellen Ausgabe von Wissenschaft Plus 2 von 2020 und mein Beitrag Fehldeutung Virus Teil 2 vom Anfang und Ende der Corona-Krise darin. Dieser Beitrag ist auch frei über unsere Seite wissenschaftplus.de zu beziehen. Der Beitrag hat die Kraft, zusammen mit der Größe der Corona-Krise, die fast die gesamte Menschheit durchgeschüttelt hat und gefährdet, ein schnelles Lernen zu bewirken, welches nicht mehr 100 Jahre dauern wird. So gesehen ist Corona eine Chance für alle Menschen und für alle Bereiche, nicht nur auf den Gebieten der Viren, Medizin, Politik und Wirtschaft. Die Wurzel. Ich glaube, dass die Arzneimittelindustrie die Virustheorie, wie sie seit eh und je geglaubt wird, aufrechterhalten will, Sonst würde sie sich um Milliardenumsätze, Medikamenten, Impfstoffabsatzeinbußen bringen. Um ein neues Verständnis für Viren zu vermitteln, müssten im ersten Schritt neue Biologie-Schulbücher und neue Studieninhalte für Medizin-, Biologie-, Pharmaziestudenten mit dem neuen Viruswissen gedruckt und angewandt werden. Ich denke, dass nur der Großteil der Menschen durch Selbsterfahrung begreifen wird, dass es Viren im herkömmlichen Sinne gar nicht gibt. Nicht Viren, Bakterien oder Parasiten sind an den Krankheiten schuld, denn die Krankheit selbst ist die Selbstheilungsbemühung des Immunsystems bzw. die Hausreinigungsaktivität eines Organismus, der über Jahrzehnte Schlacken angesammelt hat, von denen er sich mangels Heilfasten, Vitalkosternährung, Bewegung, Sonnenschein etc. nicht mehr befreien hat können. Bist du ähnlicher Ansicht? Stefan Lanka. Ich habe vor Corona auch gedacht, dass die Wende nur langsam und von unten kommen kann. Nun hat mich die Eigendynamik von Corona gezwungen, wieder alle entscheidenden Details zu studieren und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Resultat ist der Beitrag Fehldeutung Virus Teil 2, siehe Wissenschaft Plus 2 von 2020, der zusammen mit den Aktionen, die darauf aufbauen und nach sich ziehen, tatsächlich die Kraft hat, einen schnelleren Erkenntnissprung zu generieren, als ich dachte. Die Menschheit steht ja nur noch vor der Alternative Selbstzerstörung durch Angst und Wahnsinn oder tieferes Verstehen unter Einbezug der durch den primitiven Materialismus verdrängten anderen Ebenen und Erkenntnissen von Ursachen und Wechselwirkungen und entsprechendes Handeln. Ich denke, die Mehrheit der Menschen spürt, dass bei Corona der Medizin und Politik Fundamentales nicht stimmt. Daher bitte ich die Leser, in Zukunft die Begrifflichkeiten wie Immunsystem etc. zu überprüfen, damit nicht das alte, gut-böse Denken mit in die Zukunft getragen wird. Ich sehe die Bedeutung der Ernährung, besonders die des Fastens, aber innerhalb eines fundierten, individuellen Erkenntnissystems der Psychosomatik, zu dem Dr. Harmer den wesentlichen Grundstein legte. Wir müssen hierbei beachten, nicht schon wieder einen neuen Dogmatismus zu begründen, denn in dieses sich entwickelnde Erkenntnissystem müssen noch viele geistige wie auch materielle Aspekte hineingearbeitet werden, siehe deinen Beitrag in der Wurzel 4 von 19. Das Wichtigste ist, dass ich von einer Ärztin gelernt habe, dass wir immer bedenken müssen, dass unsere Vorstellungen schon morgen wieder überholt sein können. Deswegen sage ich in meinen Vorträgen und Seminaren immer, dass die bessere Antwort auf eine Frage immer erst in der Zukunft kommen wird und die getätigte nur die zweitbeste ist. Als Mensch sind wir Beteiligte des Lebens und deswegen fehlt uns da einfach der Überblick. Also gehört Bescheidenheit zur Wissenschaft genauso dazu wie das ständige Hinterfragen. Die Wurzel. Lieber Stefan, kommen wir zurück zur Virustheorie, die ja die Grundlage des Impfens ist. Die Impfstoffe, die zum Beispiel bei Masern zur Anwendung kommen, nennt man Lebendimpfstoffe, obwohl sie alles andere als aus lebenden Viren bestehen. Wie sind Lebendimpfstoffe aufgebaut und wieso sollen sie Viren simulieren, wenn es Viren mit eigenständiger Infektionsaktivität gar nicht gibt? Stefan Lanka. Jetzt verstehe ich, wie du auf den Begriff lebende Viren kommst. Wenn im Labor die Gewebe bei einem Infektionsversuch im Zuge des ungewollten Verhungerns und Vergiftens absterben, dann glauben die Beteiligten, dass sich diese Gewebe in Viren verwandelt hätten oder Viren freisetzen. Da die Impfstoffhersteller und deren Virologen davon ausgehen, dass die Masse aus gestorbenem Gewebe, sprich deren angebliche Viren, die sie als Impfstoff verwenden, infektionsfähig ist, sprechen sie von Lebendimpfstoff. Sie glauben, dass das Impfvirus noch infektiös, aber abgeschwächt sei. Im Gegensatz dazu werden die Bestandteile vermeintlicher Viren als Totimpfstoffe bezeichnet, wenn sie erstens nicht infektiös seien Oder zweitens, wenn das zerfallene Gewebe bei einem Infektionsversuch durch Konservierungsstoffe, wie zum Beispiel Formaldehyd, vor weiterer Verwesung geschützt wird, um es hernach als Totimpfstoff, wie zum Beispiel bei Polio, zu verwenden. Also, die Idee krankmachender Viren ist tot und die des Impfens ebenso, weswegen die Frage tot oder lebendig nicht nur irreführend ist, sondern falsch ist wie das ganze Konzept. Die Wurzel. Und zweitens wissen wir, dass so ein Lebendimpfstoffvirus in der Natur gar nicht vorkommen kann, also mit einem Wilderreger überhaupt nichts Vergleichbares hat, richtig? Die Idee eines Wildtypen ist nicht die eines besonders wilden Virus, sondern dass das Virus gerade aus der Hölle der Natur frisch ausgespuckt wurde und erst durch Kultivierung im Labor domestiziert werden muss, um so für das Impfwesen zugänglich gemacht zu werden. Science Fiction eben. Hier ist auch der besondere, lustige, aber tiefgründige Beitrag von Jochen Schamal, Kleine Vampirkunde, in der aktuellen Ausgabe von Wissenschaft Plus 2 von 2020 zu erwähnen. Die Wurzel. Ein Blinder sieht, dass die Zusammensetzung der Impfstoffe grausam ist. Doch viele wissen nicht, dass solch ein Impfstoff bei Kindern den sicheren Tod bedeutet, wenn er aus Versehen in eine Vene statt in den Muskel gespritzt wird. Wieso bezeichnen dann staatliche Behörden Impfstoffe als sicher und harmlos, obwohl die Behörden selbst die Impfstoffe angeblich geprüft und zugelassen haben? Stefan Lanka: Der Trick, mit dem sich die Beteiligten aus der Affäre ziehen, ist ganz einfach. Sie definieren die vielen toxischen Substanzen als Hilfssubstanzen, Adjuvantien, des eigentlich medizinischen Stoffes, den vermeintlichen Eiweißen der vermeintlichen Viren. Alleine wegen diesem unhaltbaren Definitionsakt unterliegen diese potenten Gifte nicht dem strengen Arzneimittelrecht. Wie haltlos selbst diese Schutzbehauptung ist, erkennt man an der Lehrbuchaussage, dass Impfstoffe ohne deren Hilfssubstanzen ohne Wirkung seien. Die Wurzel. Ein reales und komplettes Virus taucht in der gesamten wissenschaftlichen Literatur nicht auf. Wie müsste ein reales, komplettes Virus mit welchen Eigenschaften in deinen Augen aussehen, um für dich als Killer-Virus durchzugehen? Eher in Richtung Borrelien, die bewusst einen Wirt suchen? Stefan Lanka. Wer die Biologie zur Kenntnis genommen hat, für den ist es undenkbar, sich ein Virus und noch weniger ein Killer-Virus auszudenken. Die Virologen haben die Phagen der Bakterien als Modell für ihre vermuteten Viren, aber das sind die Minispermien mit eigener Energieversorgung, die aktiv etwas tun. Die Idee der Virologen eines krankheiterzeugenden, behüllten oder unbehüllten Erbgutstranges basiert auf einem verrückten und gefährlichen Modell der Biologie und des Lebens. Diese Idee wurde 1858 von Rudolf Virchow in einem Verzweiflungsakt postuliert, unter anderem, um einen riesigen Schuldenberg abzubauen und um seinen Gönnern und Mentoren zu gefallen. Ganz wichtig ist es mir zu sagen, dass auch sämtliche Behauptungen der Existenz krankmachender Bakterien falsch und gefährlich sind. Ein Bekannter von mir hat, ohne mir darüber zu berichten, sich von einem Guru der alternativen Szene eine Borrelien-Diagnose andichten lassen und sich infolge mit Angst- und Breitband-Antibiotika bis an den Rand der Lebensfähigkeit gebracht. Bevor die Idee der Viren erfunden wurde, waren Bakterien die universellen Bösewichte. Die Wurzel. Der Konsensfindungsprozess, was zum Masernvirus gehört und was nicht, dauerte Jahrzehnte. Wie kann es sein, dass beim angeblich neuen Coronavirus SARS-CoV-2 dieser Konsensfindungsprozess nur noch ein paar Mausklicks lang dauerte? Und auf welcher wissenschaftlichen Grundlage? Stefan Lanka. Es ist Professor Christian Drosten von der Charité, der die Bioinformatik in der Virologie revolutionierte und vollkommen von der Laborarbeit ablöste. So war es ihm 2003, in der von ihm wesentlich mitbegründeten SARS-Panik möglich, schon 2 Tage nach der Behauptung, dass der Erbgutstrang des angeblich neuen SARS-Virus konstruiert sei, einen Test für diese Fiktion anzubieten. Er war wesentlich am Schweinegrippe- und Zika-Terror beteiligt und wurde immer schneller, schneller als sein Schatten. Noch bevor die Virologen der chinesischen Seuchenbehörde sich auf die Zusammensetzung des Erbgutstranges des bis heute nur vermuteten Virus einigten, hatte Christian D. schon seinen Test entwickelt und der WHO am 17.01.2020 zur Verfügung gestellt. Mit seinem Tun, ein paar Mausklicks, hat er die durch einen Augenarzt in Wuhan ausgelöste, gefährliche, aber lokale Massenpanik globalisiert. Siehe meinen Beitrag Fehldeutung Virus Teil 2 vom Anfang und Ende der Corona-Krise im Magazin Wissenschaft Plus 2 von 2020, der auch frei zum Verteilen auf unserer Seite wissenschaftplus.de zu finden ist. Bei der Konstruktion der Idee der Erbgutstränge der Grippeviren hat man noch Hühnerembryonen mechanisch verletzt und vergiftet und aus den kurzen Nukleinsäuresequenzen des absterbenden Gewebes noch mühsam händisch ein Modell erstellt. Heute tun das entsprechende Computerprogramme, indem man die Sequenzen hineingibt, die die Virologen als viral ausgeben. Woher diese Sequenzen stammen, ist den Bioinformatikern egal, die die Genome der fiktiven Viren durch Alignment, Ausrichtung, erstellen. Vor dieser Entwicklung hat übrigens Erwin Chargaff schon 1976 in einem Buch Das Feuer des Heraklit gewarnt. Die Wurzel. Nun kommt noch bei der Coronavirus-Entwicklung die gedankliche Konstruktion des viralen Erbgutstranges ins Spiel. Stefan Lanka. Bei der Konstruktion des aktuellen Coronavirus SARS-CoV-2 wurden zuerst nur sogenannte Gensequenzen aus einer Lungenspülung verwendet. Nachdem die Sequenzdaten sehr kurzer Stückchen mühsam durch mehrere Programme gequält wurden, wurde aufgrund dieser Sequenzdaten ein vollständiger Erbgutstrang eines neuen Virus vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde dadurch bestätigt und zum generellen Modell erhoben, nachdem diese mühsame Konstruktion mit den Gensequenzen aus den Lungen von 3 anderen Menschen wiederholt wurde. Als eigentlichen Beweis für die Existenz eines neuen Virus definieren die Beteiligten, wenn das Virus kultiviert werden kann. Hierfür werden Gewebe im Labor durch unbeabsichtigtes Verhungern und Vergiften getötet. Und weil in diesem Prozess noch ein wenig infiziertes Material hinzugegeben wird, glauben die Beteiligten, dass sich das Gewebe in Viren verwandelt. Klar, sie fragen sich nicht, warum im Gegensatz zu den Phagen nicht ebenso Milliarden an Viren gesehen, isoliert und deren Erbgutstrang intakt isoliert werden kann. Also fangen sie an, aus den kurzen vorhandenen Gensequenzstückchen das angenommene große ganze Genom des angenommenen Virus zu konstruieren. Mit dem Unterschied, dass bei diesem Akt des Kultivierens große Lücken bei der Rekonstruktion des ganzen Erbgutstranges übrig bleiben. Diese werden mühsam gefüllt, indem künstliche Gensequenzen hergestellt werden, um die Lücken des Modells zu füllen. Das ist Selbsttäuschung innerhalb der virologischen Selbsttäuschung. Die Wurzel. Wieso behaupten chinesische Wissenschaftler, dass das China-Coronavirus 2019 aus giftigen Schlangen stammt? Stefan Lanka. Sie behaupten das, weil sie in Schlangen Sequenzen finden, die auch im Corona-Modell auftauchen. Was sie aber verschweigen ist, dass in jedem Lebewesen die gleichen Sequenzen auftauchen, aus denen man Corona und all die anderen Viren-Erbgutstränge nur rein gedanklich konstruiert hat. Das erklärt, warum auch Papayas positiv getestet wurden. Das ist eine wichtige Botschaft von Corona. Alles und jedes ist positiv. Die Wurzel. Und wie verhält es sich genau mit den Virentests? Stefan Lanka. Wenn aus kurzen Nukleinsäuresequenzen, die in jedem Organismus vorkommen, etwas Längeres konstruiert wird, Dass es nicht gibt, ist doch klar, dass die sogenannten genetischen Nachweisverfahren für Viren, PCR-Tests, die nur die Anwesenheit sehr kurzer Sequenzen nachweisen, alles und jeder, auch der Baum, positiv getestet werden kann. Das ist nichts anderes als gefährliche Science-Fiction in Aktion. Kurze DNA-Sequenzen kommen in jedem Organismus vor, auch in einem Baum oder einer Papaya. In der Tat kommen diese kurzen Sequenzen überall vor, doch ein virales Genom, sprich Virus, ist als etwas Längeres definiert, das aus mehreren Genen besteht. Bei der ersten Konstruktion eines menschlichen viralen Genoms haben sich die Virologen am Genom der Phagen orientiert. Ein Virus braucht ja mehrere Gene, um seine angeblichen Hüllproteine und Enzyme zu bilden. Mit der PCR-Methode können nur kleine Stückchen nachgewiesen werden und die sagen nicht aus, wenn man von der Existenz von Viren ausgeht, ob nur Virenbruchstücke nach einer Immunattacke, nur defekte Viren oder harmlose Viren vorliegen oder ob die Virenmenge zu gering ist, um ein Massaker zu bewirken. Aber da es gar keine Viren gibt, nur als Modell, fällt das Ganze sowieso flach. Die Wurzel. Ich habe gelesen, dass in Impfstoffen Seren von abgetriebenen menschlichen Föten enthalten sein können. Stefan Lanker. Was tatsächlich gemacht wurde, ist, dass für Infektionsversuche Gewebe und Seren, Blut ohne feste Blutkörperchen, aus menschlichen Föten gewonnen wurden. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass zahlungskräftiges und komplett verblödetes Publikum für ihre Impfstoffe, aber auch für andere Medizinprodukte solche Gewebe und Sera nachfragen und nach dem Motto »You get what you pay for« auch immer noch erhalten. Dagegen werden aber alle Massenimpfstoffe mit Hilfe von fötalen Seren aus Rindern und hauptsächlich aus Nierengeweben von Affen und Geweben von anderen Tieren hergestellt. Die Wurzel. Kann solch ein tierisches Fötenserum, wenn es bei Impfstoffen zum Einsatz kam, zu irgendwelchen Reaktionen führen? Stefan Lanker. Eine Substanz führt nach meiner jetzigen Erkenntnis nur dann zu einer Allergie, Autoimmunerkrankung, wenn der Impfakt einen biologischen Konflikt auslöst, also ein Ereignis darstellt, das als existenziell bedrohlich empfunden wird und nicht zeitnah aufgelöst werden kann. Ich empfehle hierfür meinen Beitrag zu Impfschäden und zur Entstehung von Autismus in der Ausgabe 3 von 2016 von Wissenschaft Plus. Die Wurzel. Immer mehr wird mir bewusst, dass Viren und Impfstoff identisch sind, beide im Labor herangezogen wurden, richtig? Stefan Lanker. Ja, mit der ganz wichtigen Anmerkung, dass Viren Hirngespinste sind und dass die Reste der im Reagenzglas abgestorbenen Gewebe eben nicht Viren sind, sondern verwesendes Gewebe. Übrigens können die Gewebe im Labor nur wenige Tage und nur durch die Verwendung von fötalem Serum am Absterben und Verwesen gehindert werden. Mit dem Serum von erwachsenen Menschen und Tieren ist das nicht möglich. Zur Verdeutlichung. Wenn Organe aus einem Organismus entnommen werden, sterben sie schnell ab und gehen in Verwesung über, auch wenn man sie kühlt. Wenn man aus Organen einzelne Organgewebe entnimmt, um damit das Leben im Labor zu studieren oder um vermeintlich im Labor Viren zu isolieren, zu vermehren, zu züchten, dann sterben diese Gewebe noch schneller ab, gehen noch schneller in Verwesung über. Um im Labor angeblich mit Zellen zu arbeiten, werden die Gewebe, die zuvor aus Organen, eines Fötus zum Beispiel, entnommen werden, mit Gewalt, biochemisch durch Verdauungsenzyme und mechanisch vereinzelt. Dann glauben die Beteiligten, dass sie mit Zellen arbeiten und bezeichnen die gewaltsam vereinzelten Gewebe als Zellkulturen. Sie müssen diese Zellen ständig mit Gewalt daran hindern, dass sie wieder zu Gewebe verschmelzen. Ohne die vielen Substanzen aus dem fötalen Gewebe, aber besonders die darin hohe Konzentration des Pi-Wassers, würden die Gewebe im Reagenzglas und die vereinzelten Gewebe noch schneller absterben. Nun wird den Zellen im Reagenzglas als Vorbereitung für das nachfolgende Infektionsexperiment das fötale Serum entzogen. Als Folge versuchen sich diese Gewebeeinheiten noch schneller zu vereinen als üblich, sterben jedoch beim Zusammenfließen ab. Dieses Zusammenfließen wird als Riesenzellbildung und als zytopathischer Effekt bezeichnet. Dieses Resultat vieler gewaltsamer und irrsinniger Schritte wird als zentraler Beweis für die Anwesenheit, Isolation, Vermehrung etc. des vermuteten Virus gedeutet. Die Beteiligten behaupten dann, dass ihnen die Kultivierung des Virus gelungen sei. Um den ständig steigenden Bedarf an fötalem Serum zu decken, werden jährlich 2 Millionen trächtige Kühe unbetäubt geöffnet, darin der unbetäubte Fötus eröffnet und aus dem schlagenden Herzen sein fötales Blut entnommen. Würde man hierfür den Fötus aus dem Muttertier entfernen, könnte man viel weniger Serum gewinnen. Würde man die Muttertiere und/oder die Föten betäuben, würden die Betäubungsmittel das fötale Serum schnell zersetzen, da die Betäubungsmittel aus dem Serum nicht wieder entfernt werden können. Aus solch einer Art von gewonnenem Blut wird das fötale Serum hergestellt. Klar, dass hier zur Gewinnoptimierung gepanscht wird, wie beim Wein eben auch. Um Geld zu sparen, kaufen die Laboranten günstiges Serum, von dem sie alle wissen, dass es noch stärker verunreinigt ist als das teure Serum. Nur unter Zuhilfenahme von diesen fötalen Serien ist es möglich, Impfstoffe herzustellen. Bestandteile dieser Serien, die nie steril sein können, werden uns in Form der Impfstoffe implantiert. Mich wundert schon lange, dass in der Rohkost- oder Veganszene diese wohlbekannte Tatsache nicht thematisiert wird. Rohkost und Veganismus schließen Impfen die Gewinnung von fötalen Serien und Zellkulturexperimente aus. Wir haben die Situation nicht nur im Impfwesen, sondern in der gesamten Biologie und Medizin, dass Vorgänge des Absterbens und Verwesens im Reagenzglas als Modelle des Lebens fehlgedeutet werden. Und das ist nur einer von mehreren Punkten, warum Biologen und Mediziner im System der herrschenden Meinung der Zellularpathologie seit 1858 nicht in der Lage sind, vernünftige und hilfreiche Aussagen über Leben, Gesundheit, Erkrankung und Gesundung zu tätigen. Die Wurzel. 1951-52 hatte sich die Virologie komplett widerlegt und aufgegeben. Aus welchem Grund? Stefan Lanka. Aus zwei Gründen. Erstens wurden Kontrollversuche durchgeführt, die bewiesen haben, dass das, was früher als Viren gedeutet wurde, angeblich gefährliche Eiweiße, wie es bei einigen Bakterien trotz besseren Wissen bis heute behauptet wird, auch bei der Verwesung ganz gesunder Organismen oder deren Organe freigesetzt wird. Und dass im Elektronenmikroskop nichts zu sehen und zu finden war. Zweitens, weil bekannt wurde, dass sich die Eiweiße nicht selbst vermehren können. Noch vor 1952 war es zentraler Bestandteil der Virologie, dass sich das gefährliche virale Eiweiß, Virus, Krankheitsgift, angeblich selbst vermehren kann. Aber 1952 wurde erkannt, dass für das Vermehren von Proteinen die Nukleinsäure zuständig ist. Von da an galt bei jungen Chemikern, dass Viren gefährliche Stücke an Gensubstanz seien. Diese Chemiker hatten keine Ahnung von Biologie, Medizin und der Tatsache, dass sich die medizinische Virologie aufgegeben hatte. Diese Ahnungslosigkeit zieht sich bis heute hin und führte zur Corona-Krise. Die heutigen Virologen wundern sich einfach nicht, dass sie keine Viren und keine viralen Erbgutstränge finden. Sie wundern sich auch nicht, dass sie ständig und immer die Genome der Viren, die Erbgutstränge der Viren gedanklich aus kurzen Stückchen zusammensetzen und diese dann als Realität darstellen. Nirgendwo in der Biologie und Medizin ist es so deutlich wie in der Virologie, dass ein reines Gedankenkonstrukt als eine existierende Tatsache ausgegeben wird. Wenn das die Mehrheit der Bevölkerung verstanden hat, ist die Corona-Krise auf rein demokratischem Weg beendet. Daher verteilen Sie bitte dieses Interview auf Virus komm raus. Die Wurzel? Es gibt noch so viel mehr zu besprechen, auch das Modell der Bakterien und Bakterienfresser. In deinem Artikel Fehldeutung Virus, der für 5 Euro erhältlich ist, gehst du auf alles ausführlich ein und auf viele weitere Themen. Dieses Interview heute hat nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus deinem obigen Bericht Fehldeutung Virus wiedergegeben. Daher empfehle ich diesen Artikel bzw. gleich das gesamte Wissenschaft Plus Heft, siehe unten, mit dem enthaltenen Artikel allen Lesern. Und mit den Folgeausgaben von Wissenschaft Plus bleiben Sie, liebe Leser, auf dem Laufenden, was sich bereits im Virusdenken, in der allgemeinen Wissenschaft getan hat etc. Abonnieren Sie am besten das quartalsweise erscheinende Magazin. Somit bedanke ich mich bei dir, lieber Stefan, für das Interview, auf das wir alle zusammenwirken und im positiven Kollektiv viel erreichen werden.